bei niedrigem Einkommen und mehreren Kindern kann es durchaus sein, dass die alte Förderung sinnvoller ist als die neue. Man muss auch dazu wissen, es gibt dann ab 1. Januar 27 nur noch alt oder neu. Also entweder behält man seinen alten Vertrag, bekommt dort die Förderung, oder man macht einen neuen Vertrag, dann wird der alte halt beitragsfreigestellt und man bekommt in dem neuen dann auch die neue Förderung. Es wird auch bei vielen Anbietern so sein, dass man den alten Vertrag behalten kann und da die neue Förderung reingeht.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem BVS-Podcast, also betriebliche Versorgungssysteme mit Carsten Rehfeld. Moin.
Moin aus dem warmen Berlin. Ich hoffe, ihr schwitzt auch so alle wie wir.
Ja, noch nicht. Heute Morgen geht's noch.
Also bei uns sollen halt 35 Grad werden.
Ja, hier habe ich auch irgendwie sowas gesehen und heute Nachmittag geht's auch raus, weil die Kinder Vogelschießen-Umzug haben in der Stadt. Und ja. Also schön raus in die Hitze. Aber gut, nützt ja nichts. Wir ziehen durch und wir wollen heute über das Altersvorsorgedepot sprechen. Und da bin ich ganz gespannt, weil Carsten, du hast ja gesagt, du hast dich da reingenerdet und weißt jetzt zumindest nach aktuellem Stand, was da abgeht. Und darüber wollen wir reden. Ja, lass uns doch mal damit starten. Wie nimmst du das Thema gerade wahr? Und wie nimmst du die Stimmung rund um dieses Thema Altersvorsorgedepot wahr?
Ja, das ist schon sehr spannend. Also ich habe ja in meinem langen Berufsleben einiges an Reformen erlebt. Der eine oder andere wird sich erinnern, angefangen mit 2002, dem AVMG, Einführung von Riester. Heute will es keiner mehr hören, in Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Dann kam das AEG mit der Rürup-Rente. Also wir haben schon einiges erlebt, aber ich glaube, dieses und nächstes Jahr werden die Altersvorsorgelandschaft in Deutschland komplett verändern. Ich wollte eigentlich nichts zur Alterssicherungskommission sagen, weil es noch relativ neu ist. Ich habe mir aber trotzdem mal vorhin kurz die Pressekonferenz reingezogen. Mhm. Ich finde es klasse, Frau Klose von der SPD hat gesagt, alle werden eine bessere Rente haben als heute. Könnte man jetzt die Bücher zumachen und können sagen, okay, alles klasse, ne? Das ist eine klasse, normale Politikeraussage. Die Alterssicherungskommission hat Vorschläge vorgelegt. Die müssen jetzt in die Politik und die muss dann entscheiden, was machen wir letztendlich daraus. Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir machen dazu auch demnächst dann nochmal einen Podcast. Ja. Aber wir wollen uns mal auf die Dinge beschränken, die schon feststehen. Das ist das Altersvorsorgedepot. Das wird zum 1. Januar 2027 kommen. Wir haben an zwei Stellen einen Paradigmenwechsel. Das finde ich total spannend und auch richtig. Wir gehen in Richtung Kapitaldeckung und das staatlich gefördert. Das war ja in der Vergangenheit, ja, da gab es ja Aussagen von wegen, wir verwetten hier mal nicht unsere Altersversorgung seitens der Politiker. Also da ist man, geht man jetzt andere Wege und die zweite Botschaft oder der zweite Paradigmenwechsel, und das hören natürlich alle Vermittler draußen nicht gerne. Wir gehen in Richtung ungezähmerte Produkte, also Abschlusskortagen AD. Ja. Man versucht das ja schon seit Jahren aus Europa an uns heranzutragen. In Europa kennt man Abschlusskortagen nicht, da gibt es nur laufende Vergütung. Und ich fürchte, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es in Zukunft bei uns auch so sein wird. Also das Altersvorsorgedepot ist ein Beispiel dafür. Der Paragraph 100 in der betrieblichen Altersversorgung ist ein Beispiel dafür. Und es ist ja auch eine klare Ansage der Verbraucherschützer. Man will die Kosten drücken. Man will möglichst am Anfang nicht Abschlusskortagen zahlen, um tatsächlich höhere Renditen zu haben. Dass das nicht so ist, das wissen wir aus Honorarprodukten. Aber ist halt so. Das sind die Verbraucherschützer. Grundsätzlich muss man sagen, ich würde sagen, positiv Aufbruch in eine neue Welt. Mhm. Wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Altersvorsorgedepot beschäftigt, wird man merken, dass man eigentlich nicht dran vorbeikommt. Ja, am langen Ende ist es eigentlich ein Aktienfonds-Sparplan, den man auch noch vom Staat gefördert kriegt. Mit steuerlich sehr interessanten Bedingungen. Also ich bin da sehr, sehr positiv optimistisch.
Ja, dann lass uns das mal Stück für Stück ein bisschen auseinandernehmen. Also klar, jeder hat jetzt schon davon gehört und jeder weiß, glaube ich, im Grundsatz auch, was die Rahmenbedingungen sind. Aber ja, vielleicht ordnen wir das jetzt einfach alles nochmal konkret ein und Dann kann derjenige, der hier zuhört, auch einfach das für sich nochmal vertrieblich, glaube ich, ganz, ganz gut aktivieren jetzt. Denn die Zeit geht ja jetzt los. Also wir haben jetzt ja, wo wir hier aufzeichnen, sind wir Ende Juni. Also ich rechne ja damit, dass wahrscheinlich spätestens nach den Sommerferien, wenn die überall vorbei sind und die Fußball-WM vorbei ist, dann werden ja die ganzen Neo-Broker anfangen, dieses Thema auch TV und weiß ich, Radio, Internet und so weiter überall massiv zu bewerben. Und wenn du da als Vermittler noch nicht positioniert bist gegenüber deinen Kunden, dann wirst du vielleicht den einen oder anderen verlieren oder zumindest halt erst der zweite oder dritte sein, der die Informationen überbringt. Und noch haben wir die Chance, der erste zu sein oder einer der ersten. Und ja, fangen wir doch mal damit an. Wer kommt denn zukünftig in den Genuss von dem Thema? Also bei Riester war es ja relativ beschränkt. Da musstest du ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen haben oder mit jemandem verheiratet sein, der so eins hat. Und warst da mittelbar förderfähig? Wie ist das jetzt? Wie hat sich der Förderkreis verändert oder hat er sich überhaupt verändert?
Ja, nochmal ein kleiner Blick zurück in die Historie. Riester wurde ja eingeführt, weil per Gesetz die gesetzliche Rentenversicherung reduziert wurde. Ich sag's mal jetzt ganz einfach, ohne es kompliziert zu beschreiben. Die gesetzliche Rente wurde gekürzt und als Pendant dafür hat man Riester eingeführt.
Ja.
In den Stufen der Förderung 1, 2, 3, 4%, und dann auch den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Und vor dem Hintergrund war es damals tatsächlich so, dass man in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sein musste, um überhaupt einen Anspruch auf Riester zu haben. Ja, also ja. So der Logik folgend, wir kürzen die gesetzliche Rente, also können auch nur die in der gesetzlichen Rente sind, halt diese Förderung in Anspruch nehmen. Später kamen dann mal Beamte dazu, dann gab es diese sogenannten Rucksackverträge für Leute, die verheiratet sind mit jemandem, der rentenversicherungspflichtig ist. Davon ist man jetzt ein bisschen abgegangen, also der Grundsatz besteht weiterhin, okay. Man muss in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sein, aber es kommen alle Selbstständigen dazu, und zwar unabhängig davon, ob sie in einer gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder nicht. Und auch die Angehörigen der berufsständischen Versorgungswerke, also Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten.
Ja.
Das ist ein relativ großer Personenkreis, der da jetzt dazugehört. Auch Beamte gehören nach wie vor weiterhin dazu. Also es gibt... der Personenkreis, der nicht dazugehört, das ist eigentlich im Moment der wesentlich kleinere. Das sind die Menschen, die halt kein Einkommen haben, die nicht arbeiten, die nicht selbstständig sind. Also die klassische Hausfrau, die könnte dann, wenn sie verheiratet ist, über einen Rucksackvertrag sowas machen. Oder auch der Student, der eben halt nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Aber auch der könnte quasi über einen sozialversicherungspflichtigen Minijob, wenn es den da noch gibt, ist ja auch so eine Idee, der Alterssicherungskommission das abzuschaffen, der könnte dann auch, also man hat schon versucht, den Kreis der Berechtigten hier so groß, so weit wie möglich zu ziehen.
Ja.
Und auch das Thema Selbstständige finde ich total spannend, weil wenn wir über Altersarmut reden, fällt ja auch immer das Wort Solo-Selbstständige, was natürlich Unsinn ist. Es gibt ganz, ganz viele Solo-Selbstständige, die gut vorsorgen. Aber bisher hatte halt der Selbstständige nur die Möglichkeit, gefördert Rürup zu machen. Und jetzt kann er eben das Altersvorsorgedepot machen. Und gerade junge Selbstständige, Startup-Unternehmer, das sind die ohnehin schon in ETFs sparen. Und jetzt können sie sich noch die Förderung holen.
Ja, genau. Finde ich auch einen guten Ansatz. Und entspricht ja, glaube ich, auch dem, was aus der breiten Masse so gewünscht wurde. Ne? Das glaube ich schon. Bei diesen Rucksackverträgen war es ja bei Riester so, dass man dann nur in Anführungszeichen diesen Mindestbeitrag von 60 Euro im Jahr bringen musste oder bringen durfte, maximal förderfähig. Wie ist das jetzt?
Das ist im Prinzip genauso. Der Mindestbeitrag liegt jetzt bei 10 Euro im Monat.
Ja.
Und wenn man den einzahlt, dann kriegt man halt auch die Förderung darauf.
Aber ich kann auch mehr, ne? Also ich
kann auch mehr,
na genau. Klar. Und krieg auch mehr gefördert, ne? Weil dann, das ist vielleicht so der nächste Punkt, wie hat sich die Förderung verändert, ne? Das ist ja jetzt auch, ja.
Ja, also die Fördersystematik ist doch ein bisschen neuer. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie einfacher ist, aber zumindest orientiert sie sich nicht mehr am Bruttolohn.
Ja.
Und man muss nicht mehr rechnen, sondern sie orientiert sich ausschließlich am Beitrag. Also wenn sich der Beitrag verändert, verändert sich letztendlich auch die Förderung. Das heißt ganz konkret, relativ einfach, bis zu 360 Euro, die man jährlich spart oder monatlich 30 Euro, gibt es halt 50 Cent für jeden Euro dazu, den man spart. Also bei 360 Euro kann man 180 Euro Förderung bekommen. Und dann gibt es eine zweite Stufe zwischen 360 und 1800. Also die nächsten 1440 Euro werden mit 25 Cent gefördert. Und wenn man das jetzt mal über einen einfachen Dreisatz ausrechnet, kann man bei 1800 Euro, die man spart, maximal 540 Euro Förderung bekommen. Und das ist die Grundzulage, die ja früher beschränkt war.
Auf 175, ne?
Auf 175, also da hat man schon ordentlich zugelegt.
Ja.
Und dann gibt's ja noch die Kinderzulage. Also man will nach wie vor auch Kinder entsprechend fördern. Und dann gibt's halt, wenn man mindestens 300 Euro im Jahr zahlt pro Kind, auch nochmal 300 Euro obendrauf. Also da gibt's quasi pro Euro, den man für das Kind zahlt, auch noch 1 Euro obendrauf. Und wenn man 25 Euro im Monat zahlt oder 300 im Jahr, dann kriegt man pro Kind 300. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Kinder habe, ja, dann muss ich im Jahr 300 Euro zahlen und würde halt 900 Euro dazu kriegen. Das ist dann schon auch relativ intelligent gedacht, also auch eine Förderung für die, die viele Kinder haben.
Ja. Ja. Ja, oder überhaupt Kinder haben, ne? Also lohnt sich ja ab dem ersten Kind, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Das,
ja.
Das heißt, bei 1000.
Und dann nicht zu vergessen, es gibt auch nach wie vor den Berufseinsteigerbonus für alle bis zum 25. Lebensjahr. Also es lohnt sich auch früh damit anzufangen.
Der ist aber einmalig und sind der dann 200, glaube ich, ne?
Ja, einmalig 200 Euro.
Nochmal zurück zu den Kindern. Das heißt, der höchste förderfähige Eigenbeitrag sind jetzt 1800 Euro, richtig?
Ja.
Was ja vorher 2100 waren.
Genau.
So. Und davon gehen dann halt eben die Zulagen kommen dann oben drauf oder werden die denn?
Die Zulagen kommen oben drauf. Ja. Das ist also nicht so wie in der Vergangenheit, dass die verrechnet werden, dass man dann einen Höchstbeitrag hat, sondern
es erhöht Zulagen den Sparbeitrag sozusagen. Ja.
Genau. Und jetzt kommen wir zur steuerlichen Förderung. Der Gesamtbeitrag ist dann noch als Sonderausgaben abziehbar, so wie Riester früher auch, also als extra Sonderausgabenbetrag, kürzt nicht die anderen Sonderausgaben. Das heißt also Zulagen, also die 1800, wenn man die maximal ausschöpft plus die Zulagen, kann man von der Steuer absetzen. Und da wird, wie auch bei Riester, ein günstiger Vergleich gemacht. Also das Finanzamt guckt, sind die Zulagen günstiger oder ist der Steuervorteil günstiger? Und im Zweifelsfall kriegt man dann eben, wenn der Steuervorteil günstiger ist, noch was obendrauf über die Einkommensteuererklärung.
Ja. Ja, okay. Genau, und ich habe hier auch gerade einen Artikel offen, der darüber schreibt. Hier steht jetzt bei Sonderausgabenabzug, dass der maximal berücksichtigungsfähige Betrag 2340 Euro sind, also zusammengesetzt aus 1800 und 540.
Genau.
Das heißt, die Kinderzulagen sehe ich da jetzt nicht, richtig?
Nee, das sind nur die 1800 und die Grundzulage.
Ja, okay, also die Kinderzulagen kann ich nicht als Sonderausgabe mit angeben.
Ist zumindest mein aktueller Stand.
Ja, so steht das hier auch, ne? Aber ja, hätte sein können, dass du jetzt was anderes weißt oder sagst, ne? Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn man 3 oder 4 Kinder hat, dann kannst du nochmal 1000 Euro mehr.
Ja, ich sag mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist, aber es ist ja relativ unwahrscheinlich bei der Höhe der Kinderzulage, dass man da einen höheren Steuervorteil hat. Ja.
Okay, weil wieder eine günstige Prüfung gemacht wird, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Okay. Gut. So, das heißt, nochmal zusammengefasst. Also jetzt sehen wir hier maximal, wie viel kann ich jetzt maximal pro Jahr in so einen Vertrag einzahlen?
Naja, das hängt natürlich jetzt von der Anzahl der Kinder ab. Der Maximalbetrag, der gesetzlich festgelegt ist, sind 6.840 Euro.
Aha.
Ja, und ich kann maximal 2 Verträge machen. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich überspare, also wenn ich einen höheren Betrag einzahle, das war ja bei Riester auch schon so, als der, den ich für die Förderung brauche, dann wird der quasi steuerrechtlich genauso behandelt wie meine normalen Beiträge in das Altersvorsorgedepot. Das heißt also, ich habe während der Laufzeit keine Abgeltungssteuer zu zahlen, ich habe keine Vorabpauschale zu zahlen, sondern zahle am Ende dann auf alles ganz normale Einkommensteuer. Die Einkünfte, die ich daraus erziele, werden nach 22 Nummer 5 als sonstige Einkünfte voll besteuert. Dafür habe ich aber während der Ansparzeit einen extremen Steuervorteil, weil ich eben keine Abgeltungssteuer zahle, auch nicht bei Umschichtung, auch nicht bei Fondswechsel und eben halt auch keine Vorabpauschale, sodass ich also wirklich diesen Spareffekt den ich da in Aktien habe, auch nicht gemildert kriege durch irgendwelche Steuerzahlungen.
Ja.
Ja, also okay. Ist konsequent gedacht, man will, dass der Plan bis zum Ende auch durchgezogen wird und dann am Ende eben halt erst die Steuern anfallen. Und im Regelfall ist es ja so, dass im Renteneintritt die Progression halt niedriger ist.
Ja.
Und dass man da dann tatsächlich weniger Steuern zahlt.
Ja, okay. Aber aus welchem Grund sollte ich jetzt zwei Altersvorsorge-Depots parallel besparen?
Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt einen förderfähigen mache und einen nicht förderfähigen, dann habe ich ja da auch die steuerliche Situation. Das heißt, wenn ich mir dann nachher eine Rente auszahlen lasse aus diesem Vertrag, dann habe ich da eine Ertragsanteilbesteuerung und zahle quasi in der gesamten Laufzeit aber vorab keine Steuern. Das ist ein Novum, das gibt's halt jetzt bei Investmentfonds nicht. Also quasi wird dieser übersparte Teil wird quasi wie eine Fondspolice behandelt.
Okay, und deswegen macht es auch Sinn zu sagen, okay, ich mache die 1.800 Euro förderfähig, mache ich halt in einem Vertrag und wenn ich noch mehr kann und mehr will, mache ich einen zweiten, der dann nur den steuerlichen Rahmen abdeckt sozusagen.
Ich kann es beides in einem machen, es steht nur im Gesetz, dass halt maximal zwei Verträge gemacht werden können.
Ja, okay, aber da muss man sich irgendwas gedacht haben, so nach dem Motto, okay, man braucht zwei, oder? Also
das. Ja, vielleicht, weil es für die Anbieter dann auch einfacher ist, das auseinander zu dividieren, ne? Weil der Anbieter muss nämlich den geförderten Teil und den nicht geförderten Teil auseinander dividieren. Wir wissen, wie das ist mit Digitalisierung und Verwaltung solcher Verträge.
Ja.
Dann ist es für den Anbieter einfacher, wenn ich zwei habe.
Ja, das stimmt. Ja, für alle wahrscheinlich einfacher nachvollziehbar, weil dann die Auszahlungen halt einfach verschieden besteuert werden, ne?
Ja.
Ja, okay, gut. So, welche Punkte haben wir denn noch, die man dazu nochmal besprechen könnte? Wie ist deine Einschätzung jetzt, alte Welt versus neue Welt? Würdest du eine Pauschalaussage wagen, dass das eine besser ist als das andere? Oder gilt es, das zu prüfen? Wie ist da dein Stand?
Also
eine
Pauschalaussage kann man definitiv nicht treffen. Also du hast schon das richtige Wort genannt. Man sollte prüfen. Ja, also wer viele Riester-Verträge gemacht hat, sollte sich mal seinen Bestand anschauen und gucken, wie sieht die Förderung im Altvertrag aus, wie sieht die Förderung im Neuvertrag aus. Das kann man selber mit Excel relativ gut ausrechnen oder man nimmt sich einen Rechner. Es gibt auf der Seite des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung einen super Rechner, wo beides nebeneinander gestellt wird. Aber man kann jetzt über den Daumen sagen, bei niedrigem Einkommen und mehreren Kindern kann es durchaus sein, dass die alte Förderung sinnvoller ist als die neue. Man muss auch dazu wissen, es gibt dann ab 1. Januar 2027 nur noch alt oder neu. Also entweder behält man seinen alten Vertrag, bekommt dort die Förderung, oder man macht einen neuen Vertrag, dann wird der alte halt beitragsfrei gestellt und man bekommt in dem neuen dann auch die neue Förderung. Es wird auch bei vielen Anbietern so sein, dass man den alten Vertrag behalten kann und da die neue Förderung reingeht. Das muss man sich angucken, weil in vielen ist ja quasi eine Beitragsgarantie drin, ob das dann tatsächlich sinnvoll ist an der Stelle. Aber wie man ganz konkret damit umgeht, das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Also man sollte sich das angucken. Das ist ja auch ein guter Beratungsansatz, um mit den Kunden ins Gespräch zu gehen. Jetzt schon mal alle anzuschreiben, also nicht nur die einen Riester-Vertrag haben, sondern auch alle anderen, die förderfähig sind, und darauf hinzuweisen, das kommt. Haltet mal die Füße still, es gibt noch keine Produkte dazu, die werden jetzt entwickelt, demnächst werden die Leute damit rausgehen, dass man zumindest schon mal die Leute ein bisschen sensibilisiert und dann ab Januar eigentlich die Beratungstermine dafür machen kann.
Ja, ich habe jetzt auch mal gerade die Seite offen hier vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung und die haben ja hier auch ein paar Beispiele gerechnet und was jetzt auffällt ist, es gibt 1, 2, 3, 4 Musterrechnungen, die sie hier gemacht haben und nur bei einer gibt es jetzt aus meiner Sicht einen signifikanten Unterschied in der Förderquote. Das ist der Fall 120 Euro Eigenbeitrag, ledig, zwei Kinder, 20.000 Euro Jahreseinkommen, also relativ niedriges Einkommen, zwei Kinder, ledig. Da ist die Förderquote bei Riester mit 87% im Vorteil gegenüber 71% beim Altersvorsorgedepot. Und alles andere hier, 1.800 Eigenbeitrag, ledig, keine Kinder oder...
für die ist ja das Altersvorsorgedepot auch gedacht. Ne? Also während Riester eher so für die Geringverdiener mit vielen Kindern war, ist halt das Altersvorsorgedepot also tatsächlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Und auch für die, die halt ein bisschen mehr Geld verdienen, kriegen halt eine vernünftige Förderung.
Ja.
Ja, weil es eben sich nicht am Einkommen orientiert, man nicht 4% zahlen muss, sondern eben halt die Beiträge feststehen.
Ja, genau, wobei die reine Förderquote identisch ist tatsächlich, ne?
Ja.
Was wahrscheinlich an der Steuerthematik liegt, weil ab einem gewissen Einkommen auch bei Riester ja eigentlich eher das Steuerthema dann relevant war, ne? Ja. Und dann haben wir noch verheiratete 2 Kinder. Gut, da ist das Depot auch leicht im Vorteil. Und was haben wir hier noch? Ledig, keine Kinder, mittleres Bruttoeinkommen, Förderquote gleich. Also ja, das heißt, insbesondere bei Einkommensschwächeren mit Kindern könnte Riester tatsächlich lohnenswerter bleiben. Ja,
ja.
Das
hängt auch sicherlich ein bisschen von der Laufzeit ab. Ja, also jetzt 3-4 Jahre vor Rentenbeginn da noch umzuzwitschen und dann in einen Aktienfonds zu gehen, der vielleicht zum Renteneintritt komischerweise gerade in der Base abgerufen werden soll. Das wäre ein bisschen doof. Ne? Also man muss sich das genau angucken. Es ist ein super Beratungsansatz, glaube ich. Ich finde das Altersvorsorgedepot deswegen interessant, weil wir also wirklich konsequent in die Kapitaldeckung gehen. Wir alle wissen, dass langfristig am Aktienmarkt höhere Renditen erwirtschaftet werden. Es wird auch der Wirtschaft gut tun. Die Aktienquote in Deutschland wird sich signifikant erhöhen. Die ist ja relativ gering im europäischen Vergleich.
Ja.
Also insofern ist das meines Erachtens der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Aber wichtig ist, es gibt eben, weil ich habe jetzt immer mal wieder auch gerade auf Social Media und so auch schon wieder andere Aussagen gesehen, es gibt ab 1.1. nur entweder oder, ne? Es gibt nicht und, ne? Du kannst nicht alt weiterführen und neu dazu packen oder so.
Genau. Die Förderung gibt's nur einmal.
Ja.
Ja. Man kann den alten Beitrag freistellen, man kann einen neuen machen oder man kann in dem alten sich die neue Förderung holen oder man macht eben halt neuen und bekommt da die Förderung und auch den alten weiterführen und die alte Förderung bekommen ist möglich.
Ja.
Die Zulagenstelle existiert ja sowieso, also der Verwaltungsaufwand für die ist dann nicht höher. Aufs neue Altersvorsorgedepot müssen sie sich ohnehin einstellen.
Ja. Ja,
also insofern ist das vom Verwaltungsaufwand eher für die auch relativ einfach, den alten zu behalten und dann weiterhin die alte Förderung zu zahlen oder eben halt einen neuen machen. Aber es gibt nur einmal die Förderung und da es über die zentrale Zulagenstelle geht, wird es auch nicht anders funktionieren. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass einer vielleicht mal versehentlich 2 bekommt, aber das ist dann ein Fehler der Behörde.
Schön, dass du im Zusammenhang, dass du Zulagenbehörde und Funktionieren in einem Satz bringst. Das, also wir haben ja leidenschaftlich Riester vermittelt eine Zeit lang und es ist echt unnormal, wie verwaltungsaufwendig das auch auf unserer Seite ist, ne? Weil es fällt auf einmal, also es läuft einfach, ja. Bei der Familie ändert sich nichts und auf einmal fällt ein Zulagen, also kriegst du vom Anbieter eine Zulagenmitteilung, ja, letztes Jahr haben sie 0 Zulagen gekriegt, weil wir haben gehört, sie dürfen das nicht mehr. Du sagst, okay, wie kommt ihr da jetzt drauf? Keine Ahnung. Wissen wir auch nicht, aber stellen Sie mal einen Festsetzungsantrag. Ja, danke.
Wird vielleicht ein bisschen einfacher jetzt für die Behörde, wenn Sie die Beiträge vom Anbieter übermittelt bekommen, dann wissen Sie ja, wie hoch die Zulage darauf ist.
Ja.
Vorausgesetzt, der Anbieter übermittelt die Beiträge halt richtig. Ne? Das ist ja so. Deswegen Neobroker wird spannend. Ja.
Ja, die werden auch noch ihre Learnings haben.
Weil man kann ja dann auch relativ einfach über die App einfach mal einen Sparplan stoppen oder aussetzen oder erhöhen oder wie auch immer. Und dann, ob dann die Mitteilung dann auch tatsächlich pünktlich an die Zulagenstelle geht, wird spannend auf jeden Fall.
Ja, gut, da bin ich auch gespannt. Aber gut, die Produktwelt, da müssen wir uns wahrscheinlich dann im Oktober oder so nochmal drüber unterhalten, was da jetzt alles dann auf den Markt gekommen ist.
Stichwort Produktwelt, ne? Also wer jetzt davon redet, dass es einfacher wird, den würde ich jetzt an der Stelle mal lügen strafen, weil wir haben ja quasi 3 Produkte, die dann auch noch möglich sind. Also es ist nicht das Altersvorsorgedepot, sondern es wird halt 3 Produkte geben. Das sogenannte Standardprodukt, was ja auch vom Staat angeboten werden soll. Ja, auch hier vielleicht der Hinweis an die geneigte Hörerschaft. Das heißt nicht, dass der Staat irgendwelche Garantien dafür übernimmt, sondern das ist ein Aktienfonds, Sparplan, auch den der Staat anbietet, wie auch immer er das machen möchte, ist ein Aktienfonds, Sparplan und der wird genauso schwanken und dafür übernimmt auch der Staat keine Garantien. Ja, es wird dann vielleicht psychologisch suggeriert, dass der eine höhere Sicherheit hat, als wenn man das beim Neobroker oder bei irgendeiner anderen Kapitalanlagegesellschaft macht. Aber so wird es tatsächlich nicht sein. Kann man drüber streiten, wie man will, ob der Staat jetzt sich in den Wettbewerb einmischt oder nicht. Es ist so beschlossen, es wird ein Standardprodukt vom Staat geben oder es wird ein Standardprodukt von jedem Anbieter geben. Das muss nämlich jeder Anbieter da haben, um letztendlich überhaupt die Genehmigung zu bekommen, das Altersvorsorgeprodukt zu vertreiben, das Altersvorsorgedepot. Und dann wird es vielleicht noch zum Standardprodukt, da wird es zwei Fonds geben. Ich sag mal sicheren oder halbwegs sicheren in der Anlageklasse 1 bis 3. Das sind so Geldmarktfonds bis Mischfonds mit einem hohen Rentenanteil. Und einen Fonds in der Anlageklasse 3 bis 5, also mit einer höheren Aktienquote bis hin zum reinen Aktienfonds. Und Standardprodukt heißt dann eben halt auch, es wird eine Standardaufteilung geben. Es wird ein Lifecycle-Modell geben, das also aus dem etwas Risiko trächtigeren Fonds in den risikoärmeren umgeschichtet wird im Laufe der Zeit bis zum Renteneintritt. Es wird auch von der Produktwelt her reine Fonds geben, die nur für die Rentenphase gedacht sind, wo man eben halt dann eine andere Mischung hat und einen Entnahmeplan machen kann. Und neben diesem Standardprodukt wird es sogenannte Premium-Depots geben, die halt von den Anbietern dann speziell gestaltet werden, die dann auch von den Kosten her abweichen dürfen. Und es gibt sogenannte Garantie-Depots, wo ich halt zwischen einer Garantie von 80 oder 100% wählen kann. Das werden wahrscheinlich dann auch Produkte sein, die hauptsächlich von Versicherern angeboten werden. Und das wird dann auch ein Produkt sein, was durchaus in der betrieblichen Altersversorgung möglich sein wird. Also auch in der betrieblichen Altersversorgung ist das Altersvorsorgedepot grundsätzlich anwendbar. Da gibt es auch noch so ein paar Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber über entsprechende Durchführungsbestimmungen dann mal noch regeln muss. Ja. Aber grundsätzlich wäre es auch möglich.
Warum, also in der BAV, okay, da geht es ja um Haftungen und so weiter, weil es Zusagen sind, aber im privaten Bereich, warum führen die jetzt wieder das Thema Garantien mit rein, obwohl man eigentlich ja weiß, dass genau das Problem ist?
Ich persönlich kann es auch nicht verstehen, aber das ist halt politischer Wille aus bestimmten Richtungen. Wir wissen ja auch, wo es herkommt. Man will halt Garantien. Man will eine gewisse Sicherheit, weil es geht um Altersversorgung. Es gehört meines Erachtens auch ein Stück weg finanzielle Bildung dazu, zu verstehen, dass es halt langfristig am Aktienmarkt höhere Renditen gibt und dass das Risiko über lange Laufzeiten, das zeigen ja alle Statistiken, eingeschränkt ist, dass man also kein Totalverlustrisiko hat und auch nicht das Risiko hat, dass zum Rentenbeginn nur noch 50% dessen, was man eingezahlt hat, vorhanden ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wenn ich über 20 Jahre oder über, sagen wir mal, über 30 Jahre 6% Rendite erziele und lege daneben ein Garantieprodukt, wo ich über 30 Jahre 3% Garantie erziele, 3% Rendite über die Garantie, dann habe ich im Prinzip nach 30 Jahren in dem 6% das Doppelte. Ja. Einfache Finanzmathematik. Und dann kann ich auch gerne auf 60% oder 70% runterrutschen und habe immer noch mehr als in dem. Das muss in die Köpfe rein. Das muss verstanden werden. Ja. Das wird in Deutschland noch eine Weile dauern. In der BAV brauchen wir Garantien. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Aber in dem Bereich bräuchten wir sie eigentlich nicht mehr. Aber das ist politischer Wille, der da.
Für mich nicht nachvollziehbar, dass das, ja, also oft.
Es hat was mit Eigenverantwortung zu tun, ne? Also in Aktien zu investieren hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun.
Ja, klar, aber nehmen wir mal das Beispiel Autofahren, ja? Du darfst mit einem Fahrzeug, was nicht schneller als 60 km/h fahren kann, nicht auf die Autobahn. So, warum sagt man jetzt nicht bei Altersvorsorge, hey Leute, wenn ihr nicht risikobereit seid, dann ist das halt für euch nichts. Ja, so, dann müsst ihr halt was anderes machen. Aber die das nutzen wollen, die dürfen und sollen da in dem Rahmen auch Vollgas geben. Deswegen bauen wir ja den Rahmen jetzt, ja, also Aktien und so weiter. Und auch, ich finde, auch diese Thematik jetzt mit Rentenfonds und sowas zu arbeiten, auch da, finde ich, sollte man ja dann einen Riegel vorschieben und sagen, okay, wenn du mehr als 10 Jahre Laufzeit hast, dann darfst du den nicht auswählen. Ja, weil macht keinen Sinn. So, ne?
Ja, wie gesagt, da sind wir noch nicht so weit. Ich denke, das hat ganz, ganz viel mit finanzieller Bildung zu tun. Wenn du jetzt auf der Straße 100 Leute fragen würdest, kommt ja auch immer darauf an, wie du die Frage stellst. Ne?
Ja, genau.
Möchtest du lieber ein eingezahltes Kapital garantiert haben am Ende?
Oder bist du bereit, alles zu verlieren?
Zum Rentenbeginn oder bist du bereit, 50% zu verlieren? Ne?
Ja, genau.
Wenn man die Frage so stellt, wirst du wahrscheinlich 90% haben. Aber ich glaube, wenn die Leute nach Garantien gefragt werden in Deutschland, haben wir immer noch einen sehr hohen Anteil, der sagt, ja. Was ich nicht verstehe, sind die 80. Ja, man hätte auch sagen können, lass uns doch einfach das Garantieniveau festlegen. Derjenige, der den Sparplan macht, sagt, ich möchte gerne 50%, 30%, 40%, 60%. Wir wissen alle, dass ab 60% nach unten Garantie die Rendite nicht wirklich signifikant steigt. Ja, also es sind vielleicht 1-2 Prozentpunkte. Ja, also insofern hätte man auch sagen können, okay, wir machen 50% und 100. Ja, also für die ganz sicheren. Aber ja. Ist so, vielleicht ändert sich das noch, aber im
Moment. Wird am Ende dazu führen, dass es wieder Negativpresse gibt, ne? Weil ich weiß noch, also ich hab Depots, Kundendepots in meinem Kundenbestand, die sind entstanden in der Zeit ab 2008, ne? 2008, 9, 10, 12, so nach der Finanzkrise und so weiter, ja. Wo auch die ganzen Mischfonds kamen mit sonstigen Modellen und so weiter. Und die kotzen heute alle. Weil links und rechts ziehen alle Depots an denen vorbei, teilweise 10 Jahre später gestartet und trotzdem schon mehr Guthaben drauf und hast du nicht gesehen, weil einfach dieser Drang zur Sicherheit klaut dir einfach Rendite. Und da ärgert es mich natürlich auch, dass man solche Leute damals nicht davon überzeugen konnte, einfach ein Aktiendepot zu machen.
Also du musst dir die ganzen Riester-Verträge angucken, die im Cashlock stecken.
Ja,
trotz jetzt steigender Zinsen. Ich habe ganz viele gesehen, wo aktuell nicht die eingezahlten Beiträge drin sind und die stehen 3-4 Jahre vor Rentenbeginn. Also da kommt auch noch einiges auf die Anbieter zu.
Ja, stimmt. Ja, verrückt. Okay, wir sind gespannt, was da an Produkten kommt und vor allem bin ich gespannt, wo denn in welchem Bereich die mehreren Abschlüsse kommen. Und vor allem auch, wie wir Vermittler, welche Rolle wir Vermittler überhaupt spielen werden in diesem Spiel. Ob wir uns da weiterhin positionieren können oder ob das alles irgendwie an uns vorbeigeht?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dem Vermittler kommt eine Vermittler-Berater kommt doch eine sehr, sehr große Aufgabe zu, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden jetzt hier über Produkte.
Ja.
Ja, das Produkt ist ja am Ende der Fahnenstange das, was ich auswähle, um meine Lücke in der Altersversorgung zu schließen.
Ja.
Die Beratung fängt ja da an, dass ich dem Menschen, der vor mir sitzt, erstmal erkläre, was hast du denn eigentlich zu erwarten aus dem, was du vielleicht schon gemacht hast. Ja, bist du in der gesetzlichen Rentenversicherung? Dann fange ich damit an, dass ich die Renteninformationen mal erkläre und ihnen sage, okay, da kann ich schon mal spoilern. Ja, Alterssicherungskommission sagt, wir wollen auf 48% festziehen. Ich glaube, dass man sich darauf auch relativ zuverlässig verlassen kann, tatsächlich, weil dass, wenn es nicht ausreicht, Nachhaltigkeitsfaktor soll wieder steuerfinanziert eingeführt werden. Also sie werden alles daran legen, diese 48% tatsächlich zu halten. Ja, also kann man dem gesetzlich Versicherten, dem Arbeitnehmer, ganz einfach sagen, guck hier, das ist dein Lohnzettel, davon 50% wirst du als Rente haben. Ja. Und das muss man einfach mal so deutlich sagen. Mehr ist es nicht.
Ja.
Und den Rest musst du halt selber machen. Und dann können wir darüber reden, wie alt wirst du? Dann muss man auch demjenigen mal erklären. Ja, gestern aktuelle Sterbetafel wieder gesehen. Also Frauen mittlerweile nach dem Statistischen Bundesamt 89. Ja, das gilt aber für eine heute 67-Jährige. Das gilt nicht für eine heute 30-Jährige.
Ja.
Die wird über 90. Also man muss sich dann auch die langen Zeiträume angucken. Und in diesen langen Zeiträumen kann man nur höhere Renten erzielen, wenn man höhere Renten hat. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ja.
Die deutsche Rentenversicherung, da muss ich es, das ist vielleicht auch das einzige Mal, dass ich das tue, Herrn Merz recht geben, es ist eine Grundabsicherung, die im Vergleich, im europäischen Vergleich relativ hoch ist. Wir haben ja in vielen anderen Ländern auch, Großbritannien gibt es auch eine Grundabsicherung, die liegt irgendwo bei 10-20%.
Ja, klar, aber da ist natürlich herrscht eine ganz andere Mentalität zum Thema Vorsorge, Kapitalanlagen und so weiter. Ne?
Und da müssen wir hin und das ist der erste richtige Schritt. Man sagt, okay, 48% ist relativ sicher. Das umlagefinanzierte System wird es auch weiterhin geben. Und den Rest machen wir mal kapitalgedeckt. Ja, und vielleicht kommen wir irgendwann in 20 oder 30 Jahren mal dazu, dass die Kapitaldeckung ohnehin höher ist als die gesetzliche. Und dann kann man vielleicht auch in der gesetzlichen umsteigen von der Umlagefinanzierung. Ja, aber ja. Bis dahin, wir sind in einem Prozess, der muss sich entwickeln. Man hätte ihn viel, viel eher anfangen können. Aber das Positive ist, Beratung muss stattfinden. Ja, wer würde dem Kunden erklären, was ist ein Standarddepot, was Premiumdepot, wie sind die Kosten verteilt, wie ist das mit den Garantien, was brauche ich für eine Rendite, um mein Ziel zu erreichen?
So ist es. Alles klar. Ich glaube, wir haben es erstmal gut zusammengefasst und das wird nicht die letzte Folge zum Altersvorsorgedepot gewesen sein hier mit dir. Davon bin ich überzeugt.
Ja, jetzt kommen die Produktentwicklungen und ich sag mal, Anfang nächsten Jahres kann man das Thema ja nochmal wiederholen. Ja. Dann kann man das ein bisschen konkretisieren. Dann gibt es vielleicht auch schon die ersten Produktangebote, Vergleichsrechner. Dann gibt es auch vielleicht den einen oder anderen Versorgungsträger, der dann auch vermittlerorientiert denkt. Dass man auch, wenn man die Beratung dann tatsächlich durchführt, und die muss durchgeführt werden, also Verbraucherzentralen sind nice to have, aber die können zu dem Thema eben halt nicht vernünftig beraten. Das stelle ich hier mal in Zweifel.
Sagst du, ja. Wenn du jetzt den Verbraucherschützer fragst, dann wird der sagen, Junge, was stimmt mit dir denn nicht? Du bist doch der das nicht kann. Ich kann alles. Verbraucherschützer, eigentlich hast du ja einen Vorteil. Du lässt dich dann zu deiner Altersvorsorge beraten und kannst gleich noch fragen, hier, ich habe mir gestern noch so eine Heißluftfritteuse gekauft und den neuen Rasenmäher habe ich mir auch noch gekauft. Wie ist denn das damit so? Passt das alles? Ja. Und der kann dir alles beantworten. Das ist doch super. Ja. Schön. Gut. Carsten, vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Was wichtig war?
Ja, ein Punkt, den wir nicht besprochen haben, ist das Thema Auszahlungsphase.
Ja, okay.
Wir hatten ja bei Riester das im Thema eine lebenslange Rente bis zum und dann Auszahlplan. Man kann jetzt hier tatsächlich wählen, ob man eine lebenslange Rente haben möchte. Deswegen wird es wahrscheinlich dann eben halt auch spezielle Produkte für die Rentenphase geben, wo es kalkuliert tatsächlich eben halt eine lebenslange Rente gibt oder Auszahlplan mindestens bis zum 85. Lebensjahr in der Kommission beziehungsweise in der Entwicklung im Gesetzgebungsverfahren war es tatsächlich mal im Gespräch, das bis zum 90. Festzulegen, aber mindestens 85 heißt ja, dass man quasi auch darüber hinausgehen kann. Auch das wird ein Beratungsthema sein, ja, weil wenn ich heute jemanden nehme, der ist heute 30 und sagt, dem mach deinen Auszahlplan bis zum 85. Dann wird er ein Problem kriegen, weil dann ist zum 85. die Kohle alle und der wird vielleicht 90 oder 95. Das muss man dann schon mögen. Also auch da gehört eine gewisse Beratungsqualität, dann mal zu gucken, wie sieht's denn aus, wie alt wirst du? Thema Vererbbarkeit muss man sich dann an der Stelle auch anschauen. Ja, also die Wahl lebenslange Rente oder Auszahlplan ist auch ein Beratungsthema.
Ja, stimmt.
Ja, das war noch zum Abschluss.
Ja. Okay. Also, liebe Zuhörer, das Thema wird jetzt immer bekannter werden und ich glaube, ihr seid gut beraten, wenn ihr euch da positioniert, um eure Kunden da nicht alleine zu lassen und sie vielleicht auch nicht an den Wettbewerb zu verlieren. Denn ja, am Ende ist das wieder ein neues Einstiegsprodukt, ein Einstiegsthema, was jeder Vermittler nutzen kann und wird. Oder auch Neobroker und Co. Und wie das immer so ist, ne? Wenn der Kunde erstmal da ist, dann kann man auch schnell über alles andere sprechen.
Also die DVAG wird es auf jeden Fall nutzen. Da bin ich mir relativ
sicher. Nicht nur die, glaube ich. Da wird es noch einige andere geben, die es massiv dann nutzen werden. Und
haben wir bei der Sparkasse keine Riester-Wochen mehr, sondern Altersvorsorge.
AVD-Wochen, ja. Genau. Okay, dann machen wir an der Stelle mal den Sack zu. Danke fürs Zuhören und wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann bewertet den Podcast, nehmt euch kurz die Zeit, ist ja nur ein Klick oder zwei und bei Spotify und Apple oder wenn ihr bei YouTube zuschaut, dann schreibt mal einen Kommentar oder drückt mal einen Daumen hoch und dann freuen wir uns und können das Format hier für euch noch weiterentwickeln. Also, vielen Dank, Carsten. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.